Ja, wir sind heute bei einer neuen Folge vom Abwassertalk Podcast. Und ja, heute ist mal bin ich mal ganz alleine der Moderator. Ich habe mir nämlich heute zwei Gäste eingeladen, mit denen ich mal über was ganz Spezielles sprechen wollte. Und zwar, ja, die Schlammschiene ist heute mal unser Thema. Und zwar haben wir uns immer über Kanal beschäftigt und die Kläranlagenprozesse und so weiter. Und wir wollen ja jetzt auch mal verstärkt in der Schlammschiene bestimmte Sachen auseinandernehmen. Deswegen habe ich mir heute zwei Kollegen eingeladen, die sich voll damit auskennen, was man damit machen muss, besonders in einem Bereich. Und zwar geht es heute mal um die Klärschlammeindickung. Ja, wann man das macht, wie man das braucht. Jetzt muss ich mal, jetzt steige ich einfach mal gleich ein, weil ich bin ja alleine als Moderator heute. Deswegen stelle ich euch beide einfach mal vor. Und zwar habe ich mir den Georg und den Simon zu Gast geholt von der Firma Sülzle. Sülzle Klein, richtig? Und okay. ihr könnt euch einfach mal vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen will. Ich sage einfach mal Simon, komm.
Ich lege einfach mal los. Ich bin der Simon.
Wer bist du? Wo kommst du her?
Und warum? Ich entstamme, kann man sagen, dem Siegerland in Richtung Westerwald. Da komme ich her. Habe seinerzeit mal Fachkraft für Abwassertechnik gelernt und dann im Anschluss überlegt, noch Mechatronik zu studieren. Und bin jetzt die letzten 13 Jahre bei Sülzle Klein und beschäftige mich da halt mit Eindickung, Entwässerung und auch Trocknung von Klärschlämmen.
Genau, das ist euer Metier, ne? Und genau. Der zweite im Bunde ist der Georg. Sag mal auch was zu dir.
Ja, genau. Ich bin Abwasser-Quereinsteiger, komme auch aus der Region, aber auf der hessischen Seite. Und bin promovierter Maschinenbauer, habe mich da eigentlich mit CO2-Abscheidungen beschäftigt und Kraftwerksprozessen. Bin darüber in die Metallindustrie oder Mineralindustrie gekommen, habe mich da mit Eisenerzindern beschäftigt und bin dann im Kessel-Wodderungsbau gelandet, im Anlagenbau gewesen und darüber dann vor mittlerweile 4 Jahren bei Firma Sülzle Klein eingestiegen, als technischer Leiter damals und bin mittlerweile Geschäftsführer von der Firma und beschäftige mich deswegen auch hauptsächlich mit Eindicken, Entwässern und Trocknen von Schlämmen aller Art, vorwiegend Klärschlamm.
Ja, also ich habe ja das erste Mal mit dem Thema zu tun gehabt, jetzt letztens auf einer Kläranlage, da habe ich mir so ein Bandeindicker angeschaut. Mir geht's ja jetzt darum, beim Schlamm, ne? Wollten wir heute so als Thema nehmen. Ich kenne mich jetzt beim Schlamm noch nicht so perfekt aus, wann man das machen muss, ne? Ich kenne nur, man muss es irgendwie voreindicken. Also man nimmt ja, oder fangen wir beim Schlamm an. Normalerweise nehmen wir irgendwie Schlamm aus der, gibt's ja verschiedene Arten, haben wir ja schon Folgen drüber gehabt, den Primärschlamm, den Sekundärschlamm, und den Tertiärschlamm sozusagen, ja, also Primärschlamm ist ja, was direkt in den Faulturm läuft. Das wird, glaube ich, nicht groß entwässert, oder?
Genau, also kann man auch mit eindicken, wird dann zusammen mit dem Überschussschlamm in den Faulturm reingeführt.
Genau, aber wird normalerweise eher eigentlich nicht eingedickt, oder? Ist das üblich, dass man Primärschlamm eindickt?
Zumindest mal statisch, dass man, freies Wasser, so gut es geht, schon mal entfernt, damit ich natürlich den Faulbehälter dann nachher auch so wenig als möglich hydraulisch belaste.
Okay, also das will so wenig wie Wasser drin haben und so dick wie möglich den Schlamm drin haben, damit ich viel Masse habe. Ne? Also den Primärschlamm mache ich statisch ein. So, und dann gibt es ja noch den Überschussschlamm oder Sekundärschlamm, ne? Das ist ja das zweite. Den übernehme ich ja also quasi immer als Überschuss der Bakterien, die da aufwachsen in der Belebung. Den würde ich ja quasi aus dem Überschuss, also aus der Rückführung sozusagen rausnehmen und dann wieder zurückführen. Und einen Teil davon nimmt man als Überschussschlamm dann raus. Und der muss ja dann auch eingedickt werden, oder? Ist das dann euer Thema?
Hauptsächlich, ja.
Genau, das ist eigentlich dann quasi das Thema, wo ihr quasi so Experten seid. Warum muss man den eindicken? Und was macht man da dran?
Vielleicht
Also.
noch ergänzend, also wenn man jetzt noch über den dritten Schlamm, über den Faulschlamm redet, den kann man natürlich auch, sag ich mal, voreindicken vor einer Entwässerung, der Vollständigkeit halber.
Okay, der wird aber dann quasi aus dem Faulturm heraus, ne? Also wir reden ja
Ja,
jetzt erstmal
genau.
über den Überschussschlamm und der wird ja getrennt wieder eingedickt
Faulturm.
vom Faulturm, oder? Oder nach dem Faulturm, also nee, vor dem Faulturm und dann, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil Sascha dazu gekommen ist noch. Moin, Sascha.
Ja, morgen zusammen jetzt,
Hallo,
ne?
moin.
Sascha ist noch zu uns gestoßen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gewesen. Wir sind gerade dabei, über Eindickung zu reden, Sascha. Und zwar waren wir schon bei Primärschlamm, der wird statisch eingedickt und jetzt sind wir beim Überschussschlamm aus der Belebung, den wir quasi vorm Faulturm eindicken müssen, damit wir nicht so viel Wasser in den Faulturm bekommen. Ja. Und der wird aber dann getrennt von dem Schlamm eingedickt, der aus dem Faulturm wieder rauskommt, oder?
Genau,
Das
ja, also
wird getrennt gesehen, ne?
ja.
Und ist das ein Unterschied, ob ich den Schlamm vorm oder nach dem Faulturm eindicke? Oder könnt ihr uns da mal mitnehmen, wie was da der Unterschied ist oder was da zu beachten ist?
Ja, vielleicht ganz grob, also ich sag mal, vorm Faulturm dicke ich ja den Schlamm ein, um, wie der Simon eben gerade gesagt hat, den Faulturm hydraulisch nicht so zu belasten und die Konzentration an Biomasse im Faulturm zu erhöhen. Also es ist quasi ein anderes Konzept und nach dem Faulturm dicke ich den halt maximal als Voreindickstufe vor der Entwässerung ein. Weil dann wird der Schlamm ja entwässert und ja, in Richtung Trocknung gebracht oder sonstige Verwertung.
Habt ihr denn
Also
auch
bei der
schon
Na
erklärt, wo ihr den ganzen Schlamm herkriegt eigentlich, wie er dann im Klärwerk entsteht und warum ich ihn denn überhaupt nicht auf die Felder kriegen will, sondern warum ich ihn denn energetisch weiterverwenden will? Oder seid ihr gleich in
Also,
den
wo
Schlamm
der.
eingetaucht, um Schlammbad zu
Das haben wir ja
machen?
schon mal gemacht. Wir sind eigentlich, heute soll es ein bisschen um das Thema Schlammentwässerung, Schlammeindickung gehen. Sascha, da sollten wir ein bisschen in die Tiefe mal reingehen heute. Ist ein bisschen crazy heute, die Runde, aber heute soll es ja um die Klärschlammeindickung gehen und wie man Schlamm so aufbereitet, dass es für den Faulturm und nach dem Faulturm funktioniert. Also vor dem Faulturm ist es mir eigentlich eher wichtig, habe ich jetzt mitgenommen, dass ich den Schlamm eindicke, damit der Faulturm möglichst dicken Schlamm hat, damit er viel Faulgas produzieren kann, ne? Dass die Aufenthaltszeit möglichst lang ist. Und nach dem Faulturm dicke ich ja ein, um möglichst hinten die energetischen Kosten zur Verbrennung so niedrig wie möglich und dass ich nicht so viel Wasser dann bei der Entsorgung durch die Gegend fahre, ne? Oder bei der Trocknung dann. Ist das denn der gleiche Prozess, Eindickung vor und nach dem Faulturm? Ist das die gleiche Maschine theoretisch oder nicht?
Wenn wir von Eindickung reden, dann ja, als Voreindickung vor einer Entwässerung. Also wir vielleicht ganz grob. Wie ich mir das auch als Quereinsteiger irgendwie behalten habe, die Eindickung macht quasi aus dreckigem Wasser das, was man, sage ich mal, schon als Schlamm erkennen kann. Also es sieht dann schon aus wie Schlamm, ist aber generell noch pumpfähig. Und die Entwässerung macht halt eben aus dem eingedickten Schlamm, sage ich mal, Schlamm, der stapelfähig ist oder stichfest ist.
Das
Also.
heißt, eigentlich ist beides Entwässerung, bloß das erste, also wenn man flüssigen Schlamm zu bisschen nicht mehr so flüssigen Schlamm macht, nennt man das Eindickung und danach nennt man das Entwässerung. Kann man das
Genau,
nicht mit
genau.
einer Maschine machen?
Ja.
Geht
Also,
prinzipiell auch. Und für die
genau.
Begriffsgeschichte, also ich glaube, wenn du auf unterschiedlichen Kläranlagen unterwegs bist, also wir haben auch ganz viele aus unserer Sicht Eindicke, wo die Leute auf der Kläranlage auch von Entwässerungsaggregat sprechen. Und wir reden halt von Eindickungen bis ein TR von. Ja, 6 bis maximal 8% oder so. Das ist eingedickter Schlamm. Und Entwässerung ist halt größer 20 bis 30, 32% TR.
Aber bis zum bestimmten
Okay.
Punkt kann ich den Schlamm doch auch pumpen. Und wann kann ich ihn
Genau.
denn nicht mehr pumpen? Und was ist denn da der Vorteil, ihn nicht mehr pumpen zu können?
Ja, man kann auch entwässerten Schlamm pumpen. Kommt halt, sage ich mal, mit höheren Energiekosten um die Ecke. Entwässerten Schlamm würde ich jetzt, sag ich mal, nicht mehr in den Faulturm reingeben. Also ich brauche jetzt, sage ich mal, schon eine gewisse Flüssigphase im Faulturm, dass der Prozess auch funktioniert. Und pumpfähig ist der Schlamm halt eben so bis ja, 8% TR in dem Sinne.
Also ich muss mir schon Gedanken darüber machen, was für eine Wiederverwendung ich bestrebe mit diesem Schlamm. Und das, so weit muss ich ihn dann entwässern, weil eine Biogasanlage funktioniert ja mit Feststoffen.
Genau.
Okay, also.
Und nochmal für mich, wie viel kommt so Schlamm aus der Belebung, wenn ich den jetzt rausnehme als Überschutzschlamm? Mit wie viel Prozent kommt er da raus? Was könnt ihr das sagen?
Aus der Belebung selbst an Menge.
Ja, nee,
Nee,
in welchen
Feststoff,
Trockenanteil,
TR. Ach so,
Trockenfeststoff
ja,
TR, wie viel Prozent?
also der Überschussschlamm, der entnommen wird, dann natürlich nochmal geflockt wird, bevor der auf die Maschine geht. Da holt man dann in der Regel ja, so 6 bis 8% raus. Und meist möchten die Kläranlagenbetreiber auch nicht mehr eindicken. Also man könnte vielleicht auch
Nein, ich
noch
meine
mehr.
Form, wenn ich das aus der Belebung rausnehme, das Wasser. Wie viel hat er da? Also bevor der Eindickung. Wie
Ah,
viel hat
okay. Da bin ich so bis 1% maximal
also
meist
die
unterwegs.
Eindickung ist quasi von 1% auf 6 bis 8%
Ja,
und
so
die
ungefähr.
Entwässerung ist dann von 6 bis 8% auf 30%. Würde man denn jetzt überhaupt vor dem, also ich würde eigentlich vorm Faulturm nur eindicken bis 8% und dann in den
Genau.
Faulturm geben? Weil ich habe mir jetzt letztens in München, war ich mal oben auf dem Faulturm gegenüber von der Allianz Arena und da ist oben so ein Guckfenster drin und da haben wir mal reingeleuchtet und da hat man gesehen, wie der Schlamm dann wirklich mal durchgewirbelt wird. Das ist ja wirklich sehr, sehr wässrig noch. War schon sehr beeindruckend, wie das dann da oben in so einem Faulturm, das ist ja richtig Betrieb da drin. Und das kriegt man wahrscheinlich mit 30%, das ist ja schon sehr krümelig, nachher gar nicht mehr umgewälzt so richtig und dann bleibt es halt im Faulturm wahrscheinlich liegen. Deswegen macht man quasi vorm Faulturm nur die Eindickung. Sozusagen, dann geht es
Genau, richtig.
in den Faulturm und dann kommt es aus dem Faulturm rein, dann macht man eine Eindickung und dann eine Entwässerung. Oder macht man nach dem Faulturm gleich Entwässerung? Wie ist,
Ja,
wie,
man
wie würde.
kann auch direkt eine Entwässerung machen. Also gibt Entwässerungsaggregate, die eine Voreindickung haben. Man kann es aber auch direkt in die Zentrifuge packen.
Okay. Und reicht für wie viel Prozent schaffe ich mit einem statischen Eindicker vorm Faulturm? Das gibt es ja auch, ne? Gibt es ja auch
Ja.
quasi, ne? Überschussschlamm statisch eindicken. Wie viel schafft man mit einem statischen Eindicker? Könnt ihr das sagen?
Da würde
So
ich jetzt mal
grob?
sagen, vielleicht so 3 bis 4% aus
3
der
bis
Hüfte
4%.
geschossen. Und ja, der Nachteil beim statischen Eindicker ist halt gerade für Primärschlamm, dass ich Phasen bekomme, ne? Also ich habe dann zwar den Schlamm, der sich absetzt, habe aber zwischendrin vielleicht immer mal noch irgendwo Wassereinlagerung. Also eher ein inhomogenes Ergebnis.
Okay.
Aber wie
Ich meine, der
viel macht.
Unterschied zwischen 3 und 4 ist ja, 3 und 4 und 6 und 8 ist ja fast das Doppelte, ne? Also Prozent, ne? Weil das ist ja das doppelte Menge dann, ne? Quasi an Wasser mit
Drei
Schlamm,
ist
ne?
schon wenig, wahrscheinlich geht auch ein bisschen mehr. Kommt natürlich dann auf die Standzeit an, und so Faktoren, die da noch reinspielen.
Aber wie trocken kriegt man denn so einen Schlamm maximal und ab wann ist es denn überhaupt nicht mehr wirtschaftlich, also ihn weiter zu trocknen? Das können wir auch nochmal, die maximale Stufe,
Also
Akte.
überall, wo es auf Transport ankommt, würde ich sagen, so viel wie möglich. Weil, also wenn ich jetzt nach dem Faulbehälter entwässer, dann möchte ich natürlich auch, wenn irgendwo eine Logistik angeschlossen ist, die so klein wie möglich halten. Das heißt also, jedes Prozent, was ich mehr an Feststoff nachher habe, ist bares Geld. Wenn ich jetzt gucke, den Überschussschlamm, den ich in den Faulbehälter reinfahre, der muss natürlich irgendwo vom Eindickgrad auch zum Prozess passen. Also wenn ich zum Beispiel mit 8% jetzt von so einem Eindicker runterkomme, dann werde ich schon merken, muss ich auf jeden Fall eine adäquate Pumpe auch schon einsetzen, um einmal natürlich die Höhe zu überwinden. Aber der Schlamm hat auch dann aufgrund seiner Viskosität, die er dann einfach bekommt im Eindickzustand, schon ja, eine Zähigkeit, wo er sich schlecht pumpen lässt. Und ich will natürlich auch nicht zu hoch mit dem TS-Gehalt in den Faulbehälter reingehen, weil irgendwann wird es dann auch wieder kontraproduktiv. Also Das, was ihr jetzt da oben gesehen habt, dass sich alles schön mischt und so, das soll natürlich auch so bleiben und nicht ja, zum Erliegen kommen.
Also die
Ja.
Durchwirbelung ist da schon wichtig dann, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, vielleicht ist es nochmal für die Zuhörer, ne? Also ich habe das am Anfang auch nicht so verstanden. Da hat man gesagt, ja, Prozent. Ich habe gesagt, ja, 1 oder 2% ist doch völlig egal, ne? Aber wenn man sich das mal überlegt, also nur mal, also ich habe das am Anfang, ja, ob jetzt 1 oder 2%, aber wenn du jetzt überlegst, du hast 99 Teile Wasser und ein Teil trockenmäßig. Und dann sind das zum Beispiel 100 Kubikmeter. Und wenn man das, diese 100 Kubikmeter mit 1% eindickt auf 2%, dann hat man ja nur noch, also 50 Kubikmeter. Das ist ja schon die Hälfte, ne? Nur von 1% auf 2% zu gehen. Und wenn man von 1% auf 4% geht, dann sind es nur noch 25 Kubikmeter. Also das macht ja mega viel aus an Wasser, weil ja, man redet ja immer von dem Feststoffanteil und den, dadurch, dass man Wasser rausnimmt, ist, wird der Feststoffanteil ja erst dann um 1%, also verdoppelt von 1 auf 2%, wenn man die Hälfte an Menge hat. Also das ist ja schon, wenn man sich das durchdenkt, mega viel. Das war bei mir am Anfang, ich meine, ist auch schon eine Weile her, aber das war damals so erstmal so, das muss man erstmal verstehen, warum man dann warum da jedes Prozent so wichtig ist, ne? So.
Also es ist quasi eine Volumenreduktion hier, wenn man auf 6% einlegt, hier von 90% ungefähr.
Genau. Und das Wasser, was da rauskommt, das geht ja dann wieder als, ist das dann schon Prozessabwasser? Ist das schon Prozesswasser, was da rauskommt? Oder ist das, geht das ganz normal zurück in den, in die Belebung? Oder wie, was macht ihr damit, wenn das
Also
jetzt eingedickt wird?
genau, bei der Überschussschlammeindickung und auch bei der, ja, ich sage jetzt mal Eindickung oder Entwässerung nach dem Faulbehälter, genau, da bleiben ja diese Filtratwässer übrig und die müssen natürlich auch wieder behandelt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt mal die Eindickung vom Überschussschlamm nehmen, dann muss dieses Wasser auch irgendwo wieder zurückgeführt werden, genauso wie das andere Wasser von der Entwässerung auch. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, aber grundsätzlich ist das eine Rückbelastung für die Kläranlage. Also da ist natürlich immer noch beim Überschussschlamm vielleicht ein geringerer Anteil an Kohlenstoff drin, aber auch eine Stickstofffracht, die wieder mit zurückgeht und auch eine Phosphatfracht natürlich. Die fahre
Also
ich
ich habe mal
dann.
gelernt, im Studium habe ich mal gelernt, 50% der Stickstofffracht kriege ich darüber wieder zurück. Über das Filtratwasser, Zentratwasser. Deswegen gibt es ja verschiedene Verfahren, auch das Zentratwasser zu behandeln. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, aber es soll ja heute nicht unser Thema sein. So, jetzt haben wir ja, also müssen vorher eindicken, hinterher entwässern. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Ich hoffe, das ist mal so grob und okay. Welche Verfahren gibt es denn jetzt zur Entwässerung oder Eindickung oder so vorher? Wir haben jetzt schon gehört, statische Eindickung, maschinelle Eindickung und Entwässerung mache ich vorm Faulturm eigentlich nicht, will ich eigentlich nicht machen. Also statische Eindickung kann man sich vorstellen, ist ein Behälter und ihr macht jetzt quasi maschinelle Eindickung. Was gibt es da für Verfahren und was nimmt uns doch da mal mit? Welche Verfahren dort angewendet sind, was man auf einer Kläranlage finden würde.
Ja, ich sag mal, klassischerweise Bandeindicker, Scheibeneindicker gibt's. Das sind, sag ich mal, Siebverfahren. Und es gibt auch Eindickzentrifugen, dass Zentrifugen eingesetzt werden. Und das sind eigentlich so die gängigen maschinellen Eindickungen.
Früher gab es
Okay.
noch
Und dann gibt's noch,
Siebtrommeln.
genau, früher gab es noch Siebtrommeln. Es sind ja auch jede Menge Siebtrommeln im Einsatz. Die gibt es auch noch, das stimmt.
Könnt ihr uns mal mitnehmen,
Aber
was
gibt
sind
es
die
nicht
Vor-
auch
und
noch,
Nachteile? Also, sorry, ja.
gibt es nicht aber nicht auch Pressen? Also, dass man das dann pressen kann?
Das ist
Das
wieder
ist.
bei der Entwässerung.
Okay, also da ist dann der Unterschied. Okay.
Das können wir ja hinterher nochmal bei der Entwässerung hinten machen, wenn ihr da auch noch was zu sagen könnt. Ihr nehmt uns mal mit. Ihr habt jetzt gesagt, es gibt Bandeindicker, Scheibeneindicker und Zentrifugen. Wann würde man was nutzen? Oder ist das alles gleichwertig? Oder gibt's da, warum würde man das eine und das andere nutzen?
Aus unserer Sicht weiß ich nicht, ob man Also wir kennen uns halt hauptsächlich mit Banderdingern aus. Scheibenbanddinger sind, sag ich mal, vom Prinzip ähnlich. Vielleicht an der Stelle gibt es auch hier das DWA-Merkblatt M381. Einigung ist aktuell in der Überarbeitung. Der Gelddruck soll nächstes Jahr rauskommen. Ich glaube, die aktuelle Fassung ist von 2000 noch.
Aber
Also
was ist
schon
denn
länger.
zum Beispiel das gängigste Verfahren, wenn man jetzt sich über so rantastet? Also wenn ich jetzt sage, das kennt jeder, das hat jeder Zweite, gibt es da so ein Vorzugsverfahren oder kann man jetzt auch noch nicht mal
Also ich würde
so
sagen,
pauschal sagen?
ganz ziemlich gängig sind Bandanleger. Das ist tatsächlich so. Also früher war ziemlich gängig Siebtrommel. Da gab es jede Menge. Und dann ist relativ gängig, sind jetzt mittlerweile relativ gängig Bandantiker. Für große Leistung gibt es auch Zentrifugen, die da genommen werden. Wobei, ja, da scheiden sich dann auch die Geister, ab wann das sinnvoll ist oder nicht. Das muss man sich im Detail angucken. Also
Also was
es
sagt
gibt
man,
auch.
ab wann würde eine Kläranlage, was sagt ihr, so ab 10.000 EW hat man einen Bandeindicker selber stehen oder weil ab welcher Kläranlagengröße lohnt sich sowas hinzustellen?
Ich würde jetzt mal sagen, also 50.000 mit Sicherheit und drunter, je nachdem auch. Je
Genau,
nachdem
also
auch,
auch
okay.
ich sag mal, bei einer kleinen Kläranlage, die jetzt, sag ich mal, keinen eigenen V-Turm hat, lohnt sich das mitunter
Ja.
auch, wenn wir den Stapelbehälter haben, weil auch beim Stapelbehälter kannst du, sag ich mal, Volumen sparen, wenn du entsprechend abfahren musst und kannst das vorher einigen noch maschinell.
Also man macht auf
Ja.
jeden Fall Eindickung. Wenn ich einen Faulturm habe, mache ich eine Eindickung. Macht auf jeden Fall
Auf
Sinn,
jeden
sonst
Fall.
muss der fünfmal so groß sein. Nehmen wir
Ja.
das mal mit. So,
Und
jetzt haben
die
wir das mit dem
Effizienz
Verm
im V-Turm steigt ab.
Ja, klar. Also ich will den ja effizient betreiben, ich will ja viel Gas haben. Jetzt die Frage, wie betreibe ich das? Ich habe mal so, also ich habe das noch nie gemacht, natürlich, ist ja klar, aber betreibe ich ja nicht kontinuierlich so einen Bandeindicker, sondern das sind ja so chargenmäßig macht man das ja, ne? Betreibt man den einmal eine Stunde am Tag oder wie steuert man dieses Verfahren der Eindickung? Nimmt uns da mal mit, wie das abläuft. Also beschreibt mal den Prozess. Also stelle ich jetzt fest, ich habe jetzt hier zu viel Trockenanteil im Schlamm. Ich muss jetzt was entnehmen und dann dicke ich das immer ein, wenn ich entnehme und dann geht es in Faultum. Oder erklärt mal, wie man das steuert.
Also
Du lachst, Simon. Ich habe keine
im
Ahnung.
Endeffekt, genau, ich lasse jetzt einfach mal raus. Also im Endeffekt muss ja der Betreiber von der Kläranlage gucken, dass er so seine Belebung immer irgendwie in einem bestimmten Schlammalter hält und so. Und dann fällt halt der Überschussschlamm an. So, wenn der kann jetzt natürlich, ich sag mal, auf verschiedene Arten und Weisen abgezogen werden. Der kann diskontinuierlich abgezogen werden, der kann auch kontinuierlich abgezogen werden, wobei dann stellt sich die Frage, wie sind dann die Mengen? Also wenn ich jetzt kontinuierlich irgendwie anfange abzuziehen, dann wird die Menge wahrscheinlich irgendwo kleiner. Die meisten machen tatsächlich irgendwo einen diskontinuierlichen Abzug und den passen die dann ein Stück weit auch an den Betrieb der Kläranlage an. Also dass sie sagen, okay, ich bin jetzt eh von Montag bis Freitag da, dann lasse ich den auch von Montagmorgen bis Freitag laufen, zum Beispiel. Oder ich lasse den, wenn ich weniger Überschussschlamm abziehen möchte, lasse den dann nur jeden Tag irgendwie 8 Stunden laufen. Genau, also so stellt sich der Betrieb dann in der Regel ein.
Aber man macht das so regelmäßig, oder? Man hat dann so
Ja.
8 Stunden jeden Tag. Also es ist jeden, man macht das jeden Tag, betreibt man die Anlage, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also man
Okay.
kann natürlich auch mal ein paar Tage stillstehen mit der Anlage, je nachdem, wie groß jetzt das Puffervermögen der Kläranlage in der Belebung ist. Also wenn jetzt, ich sag mal, da ein bisschen aufbauen kann, dann ist okay. Und ansonsten muss man dann halt wieder abfahren, abziehen, Überschussschlamm abziehen und betreiben.
Oder einen Vorlagebehälter haben, in den ich das
Oder einen
zwischenspeise.
Vorlagebehälter haben, genau, das kann man natürlich auch machen. Das ist
Und der
das
kann
ist
dann
auch
auch gleich
üblich.
als Eindicker funktionieren,
Ist das auch üblich, erst einen statischen Eindicker und dann auf so eine Anlage zu gehen? Ist das auch üblich?
Also jetzt hier diese Vorgehensweise, dass man irgendwo noch einen kleinen Pufferbehälter hat oder so, würde ich sagen, gibt es schon häufig, ja.
Okay,
Aber
dass man schon so
das
als Charge behandeln kann, sozusagen.
ja. Aber dass der jetzt als reiner statischer Einleger genutzt wird und dann, sag ich mal, auf eine maschinelle Einigung gibt es so eigentlich, ist nicht so gängig.
Nee,
Das
also
eher nicht.
Eindicken vorm Eindicken eher.
Okay, jetzt erklärt uns mal, wie funktioniert so ein Bandeindicker? Nur mal für mich als Laie, ich habe es immer so verstanden, erst läuft da das, dieses Fluss, ich habe ja schon mal reingeguckt in so ein Ding, ne? So, gibt ja verschiedene Hersteller, bla 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 bla. Ihr erzählt ja mal ein bisschen, wie das jetzt funktioniert, aber ich dachte, es läuft dann rein, dann läuft erstmal ein bisschen was durch diese Bänder durch und dann sind da immer diese Abweiser, ich weiß
Genau,
nicht, wie man die nennt, aber.
Chitin, Störkörper, je nach Hersteller hat da jeder seine eigenen Bezeichnungen für. Und ja, also ich sag mal, erstmal läuft alles, was irgendwie an Wasser, sag ich mal, aufs Band draufkommt und direkt weglaufen kann, läuft direkt weg. Und dann hast du halt, sag ich mal, so eine gesättigte Schicht, die dann, sag ich mal, ja, einen gewissen Widerstand auf dem Sieb hat, dass halt nicht mehr Wasser ablaufen kann oder halt nicht mehr so schnell ablaufen kann. Und dann hat man, wie gesagt, die Schikanen, die dann wieder freie Bandfläche in den Schlamm reinflügen, um dann wieder freie Filterfläche zu schaffen, dass mehr Wasser ablaufen kann. Und ein wesentlicher Punkt, vorher noch, Simon hat es vorhin mal angesprochen, ist natürlich, dass der Schlamm gefloppt ist. Sag mal, so wie der Überschussschlamm ankommt, sind die einzelnen Teilchen noch zu klein. Das heißt, der muss geflockt werden, dass er entsprechend auch auf dem Band liegen bleibt.
Okay, nimm, was heißt
Aber
das?
transportiere
Gefloppt?
ich den dann
Achso, ja.
damit? Transportiere ich dann den Schlamm eigentlich gleichzeitig damit? Ist das auch ein Vorteil dieses Verfahrens oder ist das nur nebensächlich, dass der auf so einem Bandeindicker auch transportiert wird?
Ja, also ein Bandeindicker ist irgendwas zwischen, ich sag mal, 1,50 Meter und 4 Meter lang. Also ist jetzt nicht wirklich die Transportstrecke, die da irgendwie, wo es drauf ankommt.
Gut.
So, und was heißt jetzt
Ja.
geflockt?
Geflockt heißt, oder Simon, bist du?
Ja, also genau, die Flockung ist eigentlich der erste wichtige Schritt. Das heißt also, ich habe dazu muss ich natürlich auch erstmal ein polymeres Flockmittel ansetzen. Dazu gibt es dann üblicherweise auch wieder Ansetzstationen. Und wenn ich dann ja, ein fertiges, angesetztes Polymer habe, dann injiziere ich das in die zuführende Leitung zum Eindicker oder zur
Das
maschinellen
nehmen wir doch
Einigung.
als Titelbild für unseren
Und
Podcast nachher. Was du, ihr könnt das gerade nicht sehen. Der Simon zeigt uns mal, wie geflockter Schlamm aussieht gerade,
genau.
wenn da Polymer reingekippt wird.
Aber muss ich
Genau.
immer ausflocken oder funktioniert es auch ohne? Also ist das ein Muss? Muss ich flocken können?
Beim Bandeindicker muss ich auf jeden Fall flocken, eigentlich auch bei allen anderen Siebverfahren, das heißt also auch beim Scheibeneindicker und bei den alten Siebtrommeln. Da war es sogar so, dass man sehr hohen Einsatz hat aufgrund halt der Maschinenkonstruktion. Deshalb sind das eigentlich auch eher Auslaufmodelle. Bei Zentrifugen ist es so, bei Eindickzentrifugen, die brauchen in bestimmten Formen kein Polymer. Die können auch ohne funktionieren. Die haben aber dann wieder den Nachteil, dass sie sehr viel elektrische Energie brauchen. Das heißt also, energetisch ist der Bandeindicker eigentlich ganz weit vorne und kann diese Pole Position eigentlich auch nicht verlieren durch den zusätzlichen Einsatz von Flockmittel. Also da ist er sehr, sehr gut. Genau, wenn ich jetzt dieses Flockmittel injiziert habe, dann passiert Folgendes. Man sieht das jetzt hier auf den Bildern. Ich beschreibe das einfach mal ein bisschen. Das polymere Flockmittel ja, bindet die einzelnen Schlammflocken zusammen und gibt dadurch das freie Wasser, also das, was nicht in irgendeiner Form im Schlamm gebunden ist, mehr oder weniger in einer Phase frei. Und das wiederum heißt dann, dieses Wasser kann dann auch über ein Band einfach abfiltriert werden. Genau. Ich kann dadurch jetzt nicht irgendwie gebundenes Wasser aus dem Schlamm rausholen. Also alles, was irgendwie chemisch gebunden ist oder in der Zelle selbst irgendwo gebunden ist, das bekomme ich nicht raus in der Eindickung. Übrigens auch in der Entwässerung nicht. Aber dieses freie Wasser, was der größte Anteil ist, das kann ich dann kriegen.
Also kann man sich das so vorstellen wie so ein Schwamm, wenn ich so sage, also normalerweise ist der Schwamm ja voll gesättigt mit Wasser und durch das Flockmittel ist es jetzt, als ob ich den Schwamm zusammendrücke und dann fließt das ganze Wasser, was da drin ist, was jetzt nicht total, also wenn ich nicht mega fest drücke, was rauskommt, das kommt
Richtig,
dann raus. Und das läuft
richtig.
dann quasi durch die Bänder von diesem Bandeindicker. Das sind ja wie so. Wie nennt man das? Wieso? Die sind ja nicht dicht, sondern das sind so, die laufen über so
Gummierung.
Walzen immer die ganze Zeit, habe ich gesehen. Und dann
Genau.
läuft das durch die Bänder nach unten in die Maschine und da wird es dann weggefördert, ne? Und der
Genau.
Schlamm bleibt
Also
halt oben drauf liegen und wird dann über irgendwie in so einen anderen Behälter gefördert und dann,
ja,
ja, in den
beim
Faulturm.
Einticker, das ist jetzt der Unterschied, wenn du sagst drücken, beim Einticker drücke ich nicht. Und da kommt auch noch eine Eigenschaft von diesen Schlammflocken oder von dem geflockten Schlamm dazu. Der ist mehr oder weniger, man sagt, scherstabil. Also wenn ich jetzt eine Flocke mechanisch wieder beanspruche, dann kann es auch sein, dass diese vorher gebildete Flocke auch relativ schnell wieder kaputt ist. Und bei der Eindickung ist es so, dann nutze ich eigentlich nur den Effekt, dass ich diese Phase des freien Wassers von den eigentlichen Schlammpartikeln etwas separiert habe. Und gebe dann auf dem Eindicker dem Wasser Zeit, durch dieses perforierte Band abzutropfen.
Ja, also durch Flockung wird der Schlamm auch nicht kompaktiert irgendwie. Also da ist auch noch, sag ich mal, ein bisschen freies Wasser in den Flocken drin.
Ich
Aber so
vergleiche das
einig.
Material immer so von diesem Gurt, wo das da drauf ist, immer so mit, für mich sieht das so aus wie ein Gurt im Auto. So sehen die Dinger immer aus, von der Struktur so ein bisschen geflochten. Ist, weiß ich nicht, ist das nicht das Gleiche, ne? Ich bin gerade total Laie, ne?
Nee, mir fällt da eigentlich eher so Papierherstellung ein, dass ich mir sage, das wird ja sozusagen auch erstmal so einer Maiche gemacht und dann nachher geht es ja noch durch Pressen, aber im Vorfeld, dass die Flocken sich zusammentun und dann nachher alles weiter transportiert werden kann. Aber ich sehe, wir werden hier aber auch maximal 10 Milliliter pro Liter oder 10 Milligramm pro Liter ist so.
Ja, aber das ist schon, also ich sag mal, hier, das ist jetzt ein Bild, was wir gerade sehen aus einer Versuchsreihe, wo man halt sieht hier, wo man halt mal testet, was irgendwie rauskommt. Also das ist dann schon deutlich überflockt. Also ich sag mal, wenn überflockt ist und zu viel Polymer im Wasser ist, wird das Wasser irgendwie irgendwann, ich sag jetzt mal, im Extremfall wie Wackelpeter, dann läuft auch das Wasser nicht mehr durchs Band.
Dafür gibt es
Das ist
übrigens
ein
ein.
Zeichen dafür, wenn klare Brühe auf dem Einleger draufsteht, dann habe ich auf jeden Fall überflockt, aber deutlich.
Genau. Und man kann das auch einfach testen, indem man mal vom Filtrat etwas nimmt und schüttet das mal ein bisschen zusammen mit
Mit Schlamm.
noch nicht geflocktem Überschussschlamm zum Beispiel. Und wenn der dann auch eine Flockung anfängt, dann weiß ich, okay, ich gebe zu viel dazu an Polymer. So,
Und
ja.
was mache ich jetzt? Also ich habe es jetzt entwässert und dann bringe ich es ja weiter. Und wie transportiert man es jetzt weiter in den Faulturm?
Das wird gepumpt. Also ich sag mal, nach dem Eindicker fällt der Schlamm in der Regel über einen Dickschlammkasten in eine Dickschlammpumpe, was in der Regel eine Exzenter-Schneckenpumpe ist, und wird dann in Richtung Faulturm gepumpt.
Okay, und dann muss ich ja, also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja auch mal im Klärwerk gearbeitet, dann geht man da auch so rum und nimmt man immer so Schlammproben und legt die dann auf eine Glühwaage, sage ich mal, man versucht da den Trockensubstanz herauszufinden und dann guckt man, funktioniert es gut oder funktioniert es schlecht und dann habe ich auch so einen Wirkungsbereich, in dem ich mich da aufhalten will, oder ist das richtig?
Genau.
Und wenn ich dann zu fest werde, dann kann es halt passieren, dass dann oder zu viel Trockensubstanz drin habe, dass dann mein System verklebt und nicht mehr richtig funktioniert, oder?
Also man wird auf jeden Fall eine Änderung im Pumpendruck zum Faulbehälter wahrnehmen. Wenn jetzt, also wenn ich jetzt das extrem aufmache, ich packe Wasser in die Pumpe rein, ne, dann würde ich vielleicht ein bisschen von den Rohrreibungsverlusten an Druckverlust messen und die Höhe, die ich habe zum Faulbehälter. Und wenn ich jetzt einen total eingedickten Schlamm habe, dann ja, kommen halt diese ganzen Schlammeigenschaften als ja, Erhöhung der Druckverluste hinzu. Das heißt, im Endeffekt kann es dann auch schon irgendwann ans Limit der Pumpe kommen.
So, und ich habe jetzt zum Beispiel meine Verfahrenstechnik, habe ich ja mit den Lebensmitteltechnikern zusammen gemacht. Und da lernt man ja dann daraus, dass dann nachher in der Lebensmittelherstellung ja ähnliche Prozesse abläufen, weil es ja natürlich auch eine Verfahrenstechnik ist. Wenn ich jetzt die Konsistenz, wenn sich jetzt einer noch nicht so richtig vorstellen kann, wie es funktioniert, mir so mal herleiten müsste, so Smoothie-mäßig, oder wie kann man sich die Konsistenz vorstellen von diesem Schlamm, der nachher da rauskommt?
Kommt jetzt auf die Konsistenz von dem Smoothie an, aber also ich sag mal, Smoothie ist schon
Mehr
nach oben und unten,
Banane.
würde ich sagen, oder?
Kann ja immer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, genau. Aber damit man also weiß, wie
Hey, so alte
trocken
Milch,
ich es
die
kriege.
im Kühlschrank länger stand und faul geworden ist, die hat doch oben auch immer so eine kriselige Struktur obendrauf. Daran erinnert mich das so ein bisschen.
Ja,
Weißt du, wenn du das so auskippst aus der Milchpackung, da kommt das dann auch
Wenn
so
erst
rausgepfiffen.
klares Wasser kommt und dann der Rest.
Naja. Ja, Mensch, okay. Also diese Bänder, die da durchlaufen, die laufen ja endlos durch und dann läuft das Wasser nach unten weg und oben bleiben die Flocken übrig. Und das Flockungsmittel, das ist ein Polymer. Kann man sagen, was heißt das Polymer? Wisst ihr, was das genau ist oder was da genutzt wird?
Ja,
Ja,
also
muss ich mal.
Polymer ist, also die jetzt üblicherweise derzeit nur eingesetzt werden, ist auch ja, erdölbasierend. Es kommt eigentlich auf die Ladung an bei der ganzen Geschichte. Also die
Ah, okay.
Schlammpartikel sind eher anionisch geladen, also haben Minusse, wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellt. Und das Polymer ist kationisch geladen, also
Also plus.
bei Klärschlämmen verwendet man dann zumindest kationische, also mit einem kleinen Plus oben dran, richtig. Und die werden ja, als Handelsware, so sagt man, geliefert und müssen dann, wie wir eben schon mal gesagt haben, angesetzt werden. Und dann bei diesem Ansetzen, wo ich Wasser dazu gebe und mir eine Konzentration, die ich brauche für meinen Prozess, einstelle, dann entwickeln die quasi ihre Ladung, und Polymer bedeutet ja, ja, langkettig. Also man spricht dann von doch recht, ja, man kann sagen, großen Molekülen, die dann sich da entfalten. Und die brauche ich dann auch wiederum. Also diese langen Ketten mit vielen Ärmchen dran, da spricht man auch von Vernetzung. Also wie stark ist so ein Polymer vernetzt? Bei Überschussschlamm nimmt man, ich glaube, am liebsten hochvernetztes Polymer, und damit mit diesem Polymerstrang und den vielen Ladungen, den vielen Plussen, fange ich dann im Endeffekt die Schlammflocken so ein Stück weit ein, greife die werden gebündelt, und dadurch wird dieses freie Wasser dann schon mal ein bisschen separiert. Genau, also so kann man sich das von den Grundzügen her vorstellen.
Ja, ich habe ja gelernt jetzt, schöne Grüße an Daniel Reinhardt aus Ebermannstadt. Man sollte nicht 25% Polymer nehmen, sondern 0,25%. Ich weiß nicht, wer das bei LinkedIn
Macht Sinn.
gesehen hat. Da hat jemand den falschen Prozentsatz angesetzt. Und dann war es halt eine weiße Brühe. Und ja, das muss man noch ein bisschen weiter runter verdünnen, sozusagen.
Etwas. Also
Ne?
25
Naja.
Prozent wird
Naja.
ein Kleister sein, den man wahrscheinlich kaum noch irgendwie rühren
So
kann.
sah das aus. So sah das
Ja.
aus in dem Rührer, den ich gesehen habe. So mäßig. Naja.
Kraft auf
Aber
die Darmverdünnung
Ach,
wenden.
Da kann man also auch was falsch machen. Okay.
Den Fehler
Deswegen muss man es ja
macht man genau
studieren und mit
einmal.
Fachleuten sprechen. Genau.
Ja, wobei ich sage mal, bei der Anlage ist ja auch die Frage, warum das im Automatikbetrieb zugelassen wurde. Oder er hat das wirklich händisch gemacht?
Das war händisch wahrscheinlich angerührt worden. Egal. Die haben wahrscheinlich einmal angesetzt und dann wird das nach und nach zudosiert. So wird es wahrscheinlich gemacht.
Aber
Aber
2,5 ist auch schon viel. Also wir setzen in der Regel irgendwo so zwischen 0,1 und 0,5-prozentige
ja,
Lösung an.
0,25 hat er, habe ich gelesen, muss
Ah,
es
okay,
sein.
0,25.
Ne? Und ich hatte 25%, ja.
Ja. Jetzt habt ihr aber einen sehr wichtigen Punkt aufgemacht. Wie überwache ich denn dann so ein System wirklich im Betrieb? Habe ich da auch Sensoren, dass ich das dann steuern kann? Ich hatte ja vorhin gesagt, ich nehme mal Proben, aber wie wird denn so
Also,
ein Prozess überwacht?
um das Ganze wirtschaftlich zu machen, also bei der Polymeranlage, also ich brauche irgendeine Form der Ansetzstation für so ein Polymer. Da gibt es ein ganz einfaches Verfahren, um jetzt zu sagen, ich habe die richtige Menge in meinem Ansatz drin. Und zwar nimmt man eine Dosierpumpe und die littert man aus. Also man sagt, kann das auch in mehreren Durchgängen machen, damit man einen verlässlichen Wert kriegt. Das heißt, ich lasse die Pumpe über einen Zeitraum X laufen, gucke dann, wie viel ist in einem Messbecher drin, den ich vorher drunter halte und sage dann darüber, okay, wenn die Pumpe so lang läuft, habe ich so viel Durchsatz und das gebe ich in die Steuerung ein und dann weise ich auf ein definiertes Volumen, nämlich genau das, was der Behälter hat, wo drin ich ansetze, wie viel ich jetzt da reinpacken muss, damit ich zum Beispiel nachher 0,1-prozentige Lösung habe. Genau, und dann habe ich in den Anlagen immer noch eine Reifezeit, die ich einhalten muss. Das ist die Zeit, die das Polymer braucht, üblicherweise, um halt diese ja, sich zu entfalten, halt sich mehr oder weniger von der Handelsware auszuklappen zu einem ja, langen Polymer, was dann letztendlich die Schlammpartikel greifen kann. Und nach dieser Reifezeit kann ich dann in den Prozess dosieren.
Ja, die Ladung entwickeln. An der Stelle vielleicht, keine Ahnung, kurze Schleichwerbung für Frau Dr. Kopp. Bei Fragen zum Polymer und so ist die immer erste Ansprechpartnerin von uns auch.
Müssen wir uns auch mal einladen, die Frau Dr. Kopp. Das ist, habe ich schon gelernt. Ich
Ich
kenne sie
glaube, sie
selber
würde sich
nur.
freuen.
Naja, muss ich mal. Müssen wir auch mal ansprechen. Also, falls Sie uns zuhören oder jemand Sie direkt kennt, bitte melden Sie sich. Das mache ich, das kümmern wir uns nochmal. Jetzt meine Frage, jetzt ist ja die Einstickung vor dem Faultum. Würde man so einen Bandeindicker auch nach dem Faultum benutzen oder würde man dann lieber ein anderes Verfahren nutzen?
Jetzt zur Entwässerung, also mal früher war es üblich, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Siebreaktor hatte, den als Voreindickung zu nehmen, zum Beispiel für eine Bandfilterpresse. Man kann auch einen Eindicker als Voreindickung, also einen Bandeindicker als Voreindickung für eine Bandfilterpresse nehmen. Für Zentrifugen geht man eigentlich direkt auf die Zentrifuge. Also da kommt dann aufs Entwässerungsverfahren an, was man da nimmt, auch ein Einleger vor einer Schneckenpresse.
Aber so ein
Er kann.
Bandeindicker, den ihr jetzt beschrieben habt, den würde man eher vorm Faultum nutzen, um den
Genau.
Überschussschlamm einzudicken. Und nach dem Faultum würde man jetzt nicht die gleiche Maschine nutzen können. Sonst würde man den Schlamm vermischen miteinander, oder?
Ach
Könnte
so,
man nicht, weil ihr habt ja
du
gesagt,
meinst jetzt
8 Stunden
das gleiche
läuft
Aggregat
der, ja,
quasi.
der Vorindicator läuft ja
Also.
nur 8 Stunden vorher. Und dann habt ihr gesagt, ungefähr am Tag. Könnte man nicht die anderen 8 Stunden den noch als Nacheindicker nach dem Faultum benutzen? Oder? Macht es keinen Sinn? Oder ist da der eh schon so
Theoretisch,
hochdick?
ja, also theoretisch, ich sag mal hier, das kommt drauf an, wie die Örtlichkeiten aufgebaut sind. Ich sag mal, du kannst theoretisch, kannst du klar hier, sag mal, eine Weiche vor dem Eindicker machen und eine Weiche nach der Pumpe machen. Aber dann kommt es auch wieder auf die Mengen drauf an, die da rauskommen aus dem Faulturm und also. Erlebt habe ich es noch nicht.
Ach
Also,
so, okay, also es ist nicht üblich. Ich bin ja nur Laie und wir wollen ja
genau.
hier lernen von euch. Aber es
Ja,
ist ja
also
auch
wir
so,
müssen
dann,
auch
also
gucken, keine Ahnung.
ich komme mit 1% raus aus dem Belebtschirm, dann mache ich einen Vorein, mache ich von mir aus einen statischen Eindicker auf 4%, ein Band oder ein Bandeindicker auf 6, 8%. Der Faultum wird ja nicht auf einmal wieder weniger haben, sondern wird wahrscheinlich so bleiben, denke ich mal.
Doch,
Und
der wird
dann.
weniger. Also der Impfbehälter durch die Zersetzungsprozesse kriege ich auch wieder nachher einen anderen TS-Gehalt.
Also es wird
Definitiv.
wieder niedriger, weil das ins Gas geht, dann der TS.
Besten Fall ja.
Ja, also ich sag mal klar, ich habe nachher die Gasausbeute raus, ne? Aber im Faulbehälter habe ich ja einen Abbau von der Organik. Und
Okay.
deshalb
Mit wie
ändert
viel
sich auf jeden
Prozent
Fall
würde
auch
man
die
dann aus dem
Rente.
Faultum kommen?
Ich würde jetzt mal sagen, irgendwo, ohne jetzt nachgeblättert zu haben, vielleicht 2,5, 3
Krass.
maximal, irgendwie sowas.
Also macht es ja doch wieder Sinn, danach einen Voreindicker zu machen und dann erst die Entwässerung. Ist das üblich?
Kommt auf das Entwässerungsaggregat drauf an.
Okay. Also bei einer Zentrifuge habt ihr ja schon gesagt, gehe ich direkt drauf. Auf einen Wandeindickpresse, hat ja jetzt Sascha vorhin schon gemeint, ne? Würde ich wahrscheinlich nicht mit dem nassen Schlamm drauf gehen, oder? Oder doch?
Das kommt drauf an. Also eine Bandfilterpresse hat in der Regel auch eine Seizone, was quasi das gleiche ist wie eine Voreindickung, die quasi in die Maschine schon integriert ist. Und wenn die nicht reicht von der Menge her, kann ich, also je nachdem, mit was für einem TR ich da drauf gehe, kann ich quasi noch einen Eindicker davor schalten oder den üblicherweise oben drauf noch setzen. Das geht auch.
Also ich habe es jetzt nochmal geguckt, also die Schlammeindickung geht bis 90% Wassergehalt und dann anschließend kommt halt die Schlammentwässerung bis maximal 60% sind gute Verfahren. Restwassergehalt, also ist dann so der Unterschied. Jetzt habe ich ja den Einstieg verpasst und ihr habt ja vorhin klar gesagt, dass ihr euch eher so als Eindickungsexperten seht oder ist es von mir jetzt ein Trugschluss und ihr macht die komplette Schlammtrocknung von Anfang bis Ende. Und was ist denn da jetzt nochmal genau der Unterschied denn nachher?
Also wir kennen uns auch mit Schlammtrocknung aus und Schlammentwässerung. Also bei den Trocknern reden wir von Bandtrocknern. Gibt auch noch andere Trocknungsverfahren, Dünnschichttrockner, Scheibentrockner etc. pp. Wenn man jetzt, sag ich mal, in Richtung Monoklärschlammverbrennung guckt und baut da irgendwo eine neue auf der grünen Wiese, steht da in der Regel Scheibentrockner drin, weil die halt von der Baugröße geringer sind und mit Zwischendampfentnahme betrieben werden können, die da vor Ort irgendwie vorhanden ist. Wenn wir irgendwo in der Plattenlandschaft sind, gibt es auch hier, keine Ahnung, tausend unterschiedliche Trockner. Wir beschäftigen uns mit Bandtrocknung an der Stelle. Und da geht es dann tatsächlich, wenn man von Volltrocknung spricht, bis 90% TR, also mit bis 10% Wassergehalt. Das ist quasi das gleiche wie Holzpellets vom Wassergehalt. Und ja, der ist dann richtig trocken, also staubtrocken, kann man wirklich sagen. Und die Scheibentrockner bei der Monoklärschlammverbrennung, die machen in der Regel eine Teiltrocknung, weil die dann noch nicht mehr transportiert werden, sondern gehen von dem Trockner direkt in den Kessel rein. Und da ist man so bei 60% TR. Also 45% Wassergehalt.
Okay, das ist ja schon der nächste Prozess, die Klärschlammentwässerung und dann müssen wir noch Klärschlammtrocknung machen. Freut euch also auf noch viele Klärschlammfolgen, die wir noch machen werden. Ich denke mal, wir haben schon wieder eine Stunde rum. Jetzt müssen wir irgendwie wieder zum Ende kommen. Wie findet man euch am besten, Georg?
www.bandeindicker.de.
Ist das so? Bandeindicker.de ist eure Webseite? Ja,
Ja, zum
krass.
einen, ja, also über www.bandeindicker.de kommt man auch auf unsere Webseite. Die
Ja,
eigentliche
okay.
Webseite ist natürlich sülzle-klein.de.
Ja, also wir werden natürlich eure Kontaktdaten auch unter die Shownotes packen, sag ich mal, und mal reinhören. Jetzt kann ich euch natürlich fragen, immer am Ende, wollt ihr das oder das? So ein Praktiker würde man jetzt fragen, statische Eindickung oder Bandeindicker, das kann ich euch ja jetzt nicht fragen. Aber ich kann euch jetzt fragen.
Aber wir könnten es begründen.
Aber dann können wir doch mal fragen, was ist denn der größte und der kleinste Eindicker, den er gebaut hat und der am
Genau.
weitesten entfernteste auf der Welt?
Oh, der größte Eindicker ist ein Doppelband-Eindicker mit 1,50 Meter Breite. Also wir bauen auch bis tatsächlich auch bis 2,50 Meter Breite, aber Doppelband-Eindicker haben wir, glaube ich, in 1,50 Meter Breite gebaut. Der weitest entfernte Eindicker.
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also was man in jedem Fall sagen kann, wo welche stehen, ist Polen, Deutschland natürlich in jedem Fall. Haben wir Bandeindicker? Ah, wir haben auch schon welche nach.
Südosteuropa irgendwo hin.
Ja, also. Wir haben auch schon welche. Ich glaube, wir haben mal einen nach Korea geschickt.
Was?
Da ist unterwegs auch mal einer irgendwie im Hafen runtergefallen. Ne, ich glaube, der
Der
soll
ist
mal ganz.
vom LKW gefallen.
Ja, so ungefähr. Ne, ich glaube, der sollte nach Israel. Genau, da haben wir auch mal, ich glaube, 2 Stück hin. Und da war einer, glaube ich, irgendwie im Hafen mal runtergefallen und der musste dann neu gebaut werden.
Also den habt ihr dann doppelt verkauft, ist ja auch.
Genau,
Das
also ist
deswegen der
auch ein
Name
sogenannter
Doppeleindicker.
Doppelbandeindicker.
Also der Doppelbandeindicker ist übrigens zwei Bandeindicker übereinander, also gleiche Grundfläche, doppelte Bandfläche. Und das war ein Doppelbandeindicker, doppelt verkauft, das
Genau.
kleine Projekt.
Also man kann festhalten, ihr seid eher in Europa unterwegs, aber trotzdem weltweit durchaus auch mal möglich, eure Verfahren zu verkaufen, genau. Und auf welcher Veranstaltung oder Messe kann man euch denn auch mal begegnen, wenn man sich jetzt sagt, Mensch, ich kaufe ja jetzt nicht einfach im Internet, will mir so einen Teil auch mal angucken.
Also wenn man sich die Teile angucken will, kann man jederzeit auf uns zukommen. Wir haben natürlich, sag ich mal, diverse Referenzanlagen. Genau, und sind auf den gängigen Veranstaltungen unterwegs. Also IFAT waren wir dieses Jahr ohne eigenen Stand, selbst fußläufig unterwegs, was ich ganz cool fand eigentlich. Und ja, da kann man uns auch ansprechen.
Findet man bestimmt jede Menge Anlagen. Ja, Mensch, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auf jeden Fall. Was liegt bei euch in diesem Jahr noch an Richtung Weihnachten? Was ist euer, was macht ihr über Weihnachten um die Tage? Wir veröffentlichen das ja wahrscheinlich jetzt noch als eine der letzten Folgen vor Weihnachten. Was macht ihr über die Stadezeit, wie man sagt? Komm, nehmt euch nochmal am Ende mit. Wie, dass die Leute in die Weihnachtsstimmung jetzt reinkommen, noch zum Ende.
Naja, auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum organisieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema mit der Familie, würde ich sagen.
Okay, Simon, wie ist es bei dir?
Ja, ich werde auf jeden Fall den Podcast hoch und runter hören, wenn der jetzt vor Weihnachten noch rauskommt, so wie ich gehört habe,
Genau so war das abgesprochen, Simon. So war
dann
das
wird in jedem
abgesprochen.
Fall hier abgespielt.
Also ihr habt es alle gehört, ihr könnt jetzt alle Folgen 100 Stunden könnt ihr hoch und runter hören von uns allen. Der Simon hört uns auch zu. Also ich werde meinen Weihnachtsbaum übrigens am 23. aufstellen. Weiß nicht, im Osten, wo ich herkomme, war das eigentlich immer früher. Unser steht dann bis zum 6.1. Wenn das die letzte Folge vor Weihnachten ist, weiß ich noch nicht so genau. Dann wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, wenn ihr schon mal zuhört. Ein gutes Neues. Sascha, willst du noch irgendwelche letzten Worte den Leuten mitgeben sonst?
Ich habe noch eine Weisheit, bevor wir unsere letzten Worte, also weil wir jetzt so viel über Eindicken und Weihnachten gesprochen haben, habe ich noch eine Weisheit. Man nimmt
Ja.
nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Und dann darfst du die letzten Worte unseres Podcasts sprechen.
Also Leute, Panta Rhei, das Wasser fließt immer bergab. Ich wünsche euch was.